Hallo, Senores y Senoras, ihr hört Radio Island und zwar direkt von der Isla Bonita in Leipzig, denn Radio Island ist ein Gemeinschaftsprojekt von Coney Island und der Public Information Plattform Leipzig. Radio Island gibt es ab sofort einmal im Monat im Internet unter radio.conne-island.de und bald auch im Verbund Freier Radios. Ich bin Laura und begleite euch durch diese Sendung gemeinsam mit Matthias.
Was erwartet euch auf Radio Island? Wir bringen in jeder Sendung einen Schwerpunkt zu einem aktuellen Thema. Politisch oder kulturell, lokal oder weltweit.
In der Rubrik werfen wir einen kurzen, aber umso konzentrierteren Blick auf politische Themen. Außerdem stellen wir euch andere Projekte vor und werden natürlich auch jede Menge Musik spielen.
Aber was ist die Public Information Plattform? Auf jeden Fall mehr als die monatlichen Radioshows. Wir werden mit unseren Rekordern durch die Clubs, Kneipenhinterzimmer und Hörsäle in Leipzig ziehen. Und wir werden Veranstaltungen für euch mitschneiden, aufbereiten und ins Netz stellen. So wird Stück für Stück ein Archiv von Events und Diskussionen, Konzerten und Lesungen entstehen. Und das alles werdet ihr unter der Adresse www.public-ip.org hören können. Sei es 2 Monate später oder 3000 Kilometer weiter weg.
Das war Dackelblut mit dem Song Stilbruch von ihrer ersten LP und ihr hört Radio Island und zwar die erste der Radioshows, die wir ab sofort monatlich für euch produzieren werden. Der Schwerpunkt dieser Sendung ist der Independent-Mythos. Wir fragen, was ist dran am lautstark vorgetragenen Anspruch, anders als der Mainstream zu sein? Die besseren Platten als die Majors zu produzieren? In der Rubrik geht es heute um die Überwachungsfutures, die uns mit dem neuen deutschen Telekommunikationsgesetz beschert wurden. Außerdem stellen wir euch ein paar Leipziger Projekte vor, das Website Beatpunk.org, die Zeitschrift Incipito und die Music Crew Propellers. Die Musik der Sendung wurde diesmal von den Leuten von Beatpunk.org ausgewählt. Und los geht's jetzt mit unserem Schwerpunkt zum Independent-Mythos, ein Beitrag von Radio Island.
Der Begriff der sogenannten Independent-Labels oder auch der Majors geht letztlich auf die US-amerikanische Musikindustrie der 50er Jahre zurück. Independent stand lediglich dafür, kein eigenes Vertriebsnetz ans Label angegliedert zu haben, während als Majors die Plattenfirmen bezeichnet wurden, die ihre Produkte selber vertrieben. Wann genau der Begriff Independent zum Kampfbegriff und Gütesiegel wurde, lässt sich schwer sagen. Eine viel zitierte Zeitmarke stellen dabei die 70er Jahre und die Entstehung des Punk dar. Damals ging in Europa, ähnlich wie beim Rock'n'Roll in den USA, ein gewaltiger kultureller Schub an den etablierten Plattenfirmen vorbei. Zeitgleich ist die Kulturalisierung der politischen Linken zu beobachten. Basierend auf poststrukturalistischen Theorien wurde die kulturelle Praxis zum politischen Handeln erklärt. Vor diesem Hintergrund wurde das Independent-Sein zum Programm erhoben und die scheinbar korrekte Kulturproduktion zum politischen Akt gegen Herrschaften Kapitalismus erklärt. Gab es dabei in den politischen Auseinandersetzungen noch ein relativ klares Bild vom autonomen Subjekt und die Annahme, in selbstgewählten Freiräumen der kapitalistischen Vergesellschaftung entgehen zu können, blieb der Independent-Bezug in kulturellen Auseinandersetzungen weitgehend vage. Ja, letztlich lief er immer auf die Dichotomie von guter, kreativer, menschlicher Indie-Ökonomie und böser, vereinheitlichender Musikindustrie hinaus. Vor der kulturindustriellen Funktion gerade des sogenannten Independent-Sektors wurde in den meisten Fällen die Augen verschlossen. Bestand diese doch gerade nicht mehr ausschließlich in der disziplinierenden Vereinheitlichung, sondern vielmehr darin, über das Starkmachen der Differenz in der Popkultur jeder und jeden in seine kulturelle Nische zu stecken und darüber hinaus in die Logik des warenproduzierenden Systems einzubeziehen. Tom Holert und Mark Theresides sprachen gar vom Mainstream der Minderheiten. Mit dem Verschwinden der sogenannten Poplinken, das heißt mit der spätestens Anfang der 90er Jahre einsetzenden Entpolitisierung des Popdiskurses, Zeitschriften wie Die Beute oder 17 Grad Celsius verschwanden vom Bildschirm, verselbstständigte sich auch der Begriff von Independent in der popkulturellen Auseinandersetzung. So dass als These formuliert, das heutige Bekenntnis zum Independent-Sein lediglich der mythische Überrest eines einstmalig linken Anspruchs, durch kulturelle Praxis Gesellschaft verändern zu wollen, ist. Dieser ist für die Suche nach Authentizität und ideologischer Selbstverortung für Teile der Popkultur heute unabdingbar. So erlebt zumindest in Leipzig ein längst vergangen geglaubter Independent-Mythos eine ungeahnte Renaissance. Ob Musikmesse, Vertriebe oder Bands, eine Vielzahl von Projekten versucht sich über den positiven Bezug auf Independent-Sein, wahlweise von Musikindustrie, Major-Firmen, dem Mainstream, dem Ausverkauf oder kurz dem System abzugrenzen. Dabei kommen aber nur wenige tatsächlich auf den Punkt, worin der Wert des Independent-Sein heute tatsächlich noch liegt, beziehungsweise von wem oder von was man independent, also unabhängig sein möchte. Vielmehr werden scheinbar bedeutungsschwangere Begriffe in den Raum gestellt, wie etwa Diskurs, Mainstream, Underground, Kreativität oder zumindest die nuancierte Möglichkeit, über Independent-Kulturproduktion sich dem System nicht vollends beugen zu müssen, also sich per Selbstbestimmung dem Kapitalismus zumindest ein Stück weit zu entziehen. Dies gilt nicht nur für Musik, sondern für alle Facetten der Popkultur. Dazu beispielhaft die Veranstalter einer DIY-Fanzine-Ausstellung im Conner Island.
In vielen Heften wird immer wieder der angeblich antikapitalistische Impetus der DIY-Kultur und damit auch jener von Fanzines stark gemacht. Vor allem in der Punk-Hardcore-Szene funktioniert dies über eine Dichotomie zwischen guter Underground- und schlechter Mainstream-Ökonomie. Manche Herausgeberinnen meinen sogar, dass sie mittels DIY und Zines eine echte Alternative zum Kapitalismus erzeugt hätten. Solche Ansichten entspringen ganz klar einer außerordentlich verkürzten Sichtweise auf den Kapitalismus. Wenn das warenproduzierende System gesellschaftlich total ist, dann gibt es eben auch keinen Ort in ihm, von dem aus man es mittels Klebstoff, Schere und Kopiergeräten ernsthaft in Frage stellen könnte. In diesem Sinne existiert eben auch eine totale Kulturindustrie, die selbst vor der DIY-Nische keinen Halt macht. Im besten Fall führen Fanzines der Maschinerie lediglich eine neue Idee zu und erschüttern sie nicht ernsthaft oder sabotieren sie gar. Aber das ist das Wesen von Pop und Subkultur innerhalb kapitalistischer Verhältnisse im Allgemeinen und beschränkt sich eben nicht nur auf Zines als solche.
Obgleich niemand von den von uns Befragten ernsthaft Independent als explizit antikapitalistischen Anspruch versteht, so liegt das vermeintlich widerständige Moment von Independent-Popkultur jedoch nur zu oft in der Selbstvergewisserung, unkommerziell zu sein und moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. So ist es Bestandteil des Independent-Selbstverständnisses der Pop-Up-Messe aus Leipzig,
eine gewisse Unabhängigkeit im Wortsinne sozusagen von kommerziellen Interessen, von den ersteren kommerziellen Interessen.
Gleichzeitig gilt laut Jörg Augsburg, Sprecher der Pop-Up-Messe,
du kannst dir halt gewisse Freiräume natürlich schaffen, klar. Du kannst sozusagen dir deinen Lebensunterhalt zwischen abseits sozusagen eines normalen bürgerlichen Lebens verdienen, ne? Klar, logisch.
Im Gegensatz dazu stehen offensichtlich all jene, die sich ans System verkaufen und deren Produkte seelenlose Maschinenmusik repräsentieren. So ist für Tobi vom Schubladenkonsortium, einer Veranstaltercrew aus Leipzig, die vor allen Dingen unbekannteren Bands eine Bühne bietet, die
Schallplatte, die halt irgendein kleines Label rausbringt, selber veröffentlicht, ist nichts anderes als ein Produkt, sicherlich. Aber dort steckt halt ein Mehrwert irgendwie drin, der sich halt daraus ergibt, dass halt einfach viel mehr Seele reingebracht wurde, viel mehr Schweiß, und meistens steckt halt eben darin, dass man halt in so Strukturen wesentlich schwieriger zu arbeiten hat, um sowas auf die Beine zu stellen. Meistens entwickelt sich daraus auch halt ein Potenzial an Kreativität. Und das ist halt der Unterschied zu dem, was halt ein Label lieblos rausbringt. Also halt ein Major-Label, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Dass es halt diese Sache nur des Produktwillens rausbringt, aber nicht des kulturellen Wertes.
Dabei stellt sich doch die Frage, ob nicht der Glaube, einen Gegenentwurf zu schaffen, der Glaube ans Unabhängigsein, die Einbindung in die kapitalistische Zurichtung erst recht befördert. Ist doch der kreative, motivierte, schweißtreibende, selbstausbeuterische und selbstbestimmte Charakter von Independent und DIY das Leitbild für den erfolgreichen Geschäftsmann. Independent also als Avantgarde neuer Arbeitsverhältnisse, mit dazu gleich von Roger Behrens, doch zuvor das Lied I Love Hardcore Boys von Limp Wrist. Das Independent-Ideal also als Avantgarde neuer Arbeitsverhältnisse. Dazu jetzt Roger Behrens, er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Testguard und bekannt für seine Veröffentlichung zur kritischen Theorie der Popkultur. Er also auf die Frage, ob der Independent-Mythos und der DIY-Gedanke genauso funktionieren, wie die Arbeitsgesellschaft schon immer funktionieren wollte.
Ich glaube, dass solche Formen von Subjektivität oder solche Modelle von Individualität nach wie vor Leitfiguren abgeben für das, was gesellschaftlich eigentlich der Konsens sein sollte. Also das, was so unter dem Begriff New Economy passiert ist, glaube ich, deckt sich weitgehend mit diesen Vorstellungen von selbstgemachter Individualität und einem selbstgemachten Leben und Vorstellung, dass jeder seines eigenen Glückes Schmiedes sei und so weiter. Das heißt, die Antwort wäre ja, aber ich glaube, dass man die Trennung zwischen solchen Phänomenen oder solchen Bewegungen wie die Do-it-yourself-Bewegung auf der einen Seite und dann der Normalität der Arbeitsgesellschaft gar nicht mehr so aufrechterhalten kann. Also das heißt, dass die Sphäre von Arbeit und Freizeit ineinander verschmelzen.
Der Independent-Mythos wird also an dem Punkt zum Problem, an dem man die kulturindustrielle Funktion von Popkultur ideologisch verklärt oder aber sogar positiv überhöht. Roger Behrens spricht an diesem Punkt von Pop-Ideologie. Im bisherigen Sinne ist das durchaus synonym mit dem Begriff des Independent-Mythos zu benutzen. Dazu nochmal Behrens.
Was aber ideologisch dahinter steckt, das finde ich ganz bemerkenswert, weil nach wie vor dadurch ja eine Vorstellung von kapitalistischer Gesellschaft aufrechterhalten wird, in der so getan wird, als sei der Kapitalismus quasi durch eine andere durch einen anderen Umgang mit der Warentauschgesellschaft in die Ecke zu drängen. Und das zeugt ja eher davon, dass überhaupt nicht thematisiert wird, was Kapitalismus ist, sondern als sei Kapitalismus eine Art Einstellungssache. Und wenn man da nur richtig und gewitzt mit umgeht, dann gibt es damit auch keine Probleme mehr.
Ist der Independent bzw. der DIY-Gedanke nun gänzlich über Bord zu werfen? Nun nicht unbedingt. Dennoch wird er dann zum Problem, wenn er als ideologische Plakette die Sicht auf das verstellt, gegen das er vorgibt, Gegenentwurf zu sein. Es geht also nicht ums Nichtstun, aber machen wir uns nichts vor. Ob Independent Popkultur oder Major-Produktion, beides sind zeitgemäße Facetten dessen, was Adorno Horkheimer einst die Kulturindustrie nannten. Diese Einsicht soll es erreicht in Schmälern. Alex beispielsweise, selber Veranstalter in Leipzig, sieht die Legitimität des Gedankens darin, dass es gelungen ist,
das Netzwerk international so auszubauen, dass es heute möglich ist, für Bands aus Asien hierher zu kommen und zu touren, auch ohne einen größeren finanziellen Aufwand und ohne einen riesen Promotion-Maschinerie. Und das ist eigentlich ein ziemlich hoch einzuschätzender Verdienst.
Und so gilt, was die Veranstalter besagter Fanzine-Ausstellungen in Bezug auf Heftchen sagen, auch allgemein.
Bei Fanzines spielt die Marktauglichkeit dagegen keine Rolle. Denn letztlich macht man das alles zuallererst eh nur für sich selbst und erst zweitrangig für andere. In ihnen kann man eben doch noch Leuten ans Bein pinkeln oder über völlig abseitige Themen berichten, ohne dabei existenzielle Ängste durchleben zu müssen. Sie ermöglichen es, sich auf seine oder ihre Weise zu repräsentieren und zu inszenieren, ohne dabei die Schere im Kopf ansetzen zu müssen. Sie können auch weiterhin dazu dienen, gesellschaftliche Isolation aufzubrechen, Netzwerke zu schaffen und ihre Herausgeberinnen dadurch politisch erst handlungsfähig zu machen. Genau daraus leiten Fanzines auch weiterhin ihre Legitimität ab. Und genau das sollte ihnen auch das Selbstbewusstsein geben, ihr eigenes Ding durchzuziehen, anstatt lediglich die Machart der bestehenden kommerziellen Magazine nachzuäffen.
Das war unser Beitrag zum Independent-Mythos und ihr hört Radio Island, ein Gemeinschaftsprojekt von Coney Island und der Public Information Plattform. Und jetzt kommt die Rubrik Thema ist das neue Telekommunikationsgesetz, ein Beitrag von Matthias Berek.
Deutschland hat seit dem 1. Juli ein neues Telekommunikationsgesetz. Darin geht es zwar größtenteils darum, wie der Markt aufgeteilt werden soll, aber eben auch um Überwachung. Der betreffende Abschnitt nennt sich zwar öffentliche Sicherheit, konkret wird darin aber etwas anderes festgeschrieben, nämlich wie deutsche Behörden die Leute am Telefon und im Internet noch umfassender überwachen können. Die folgenden Punkte können Polizei und Geheimdienste nun getrost von ihrem Wunschzettel streichen. Beim Kauf von Prepaid-Telefonkarten wie O2 Loop oder E-Plus Free and Easy müssen die Händler ab sofort die persönlichen Daten der Kundinnen und Kunden erheben. Bisher taten sie das zwar auch, aber gesetzeswidrig. Das hat zumindest der Bundesgerichtshof Ende letzten Jahres festgestellt. Auch kleinere Telekommunikationsbetreiber sind jetzt verpflichtet, auf eigene Kosten die nötige Überwachungstechnik zu installieren. Das könnte nach Ansicht von Juristen auch Hotels und Krankenhäuser betreffen. Generell gilt, die Kosten der konkreten Überwachungsmaßnahmen haben die Provider selbst zu tragen. Ein besonderes Schmeckerchen: jeder deutsche Polizist darf jetzt bei den Anbietern die Zugangscodes zu Telefonen, Mailboxen und sogar E-Mail-Accounts abfragen. Einen richterlichen Beschluss braucht es dazu nicht. Um an die PINs von Handys oder die Passwörter von E-Mail-Konten zu kommen, müssen den Beamten noch nicht einmal konkrete Straftaten vorliegen. Die schwammigen Klauseln in den Polizeigesetzen von Bund und Ländern zur sogenannten Gefahrenabwehr reichen völlig aus. Dabei hat es eine weit umstrittenere Regelung vorerst nicht ins Gesetz geschafft. Der Bundesrat wollte ursprünglich alle bei einer Telekommunikation anfallenden Verbindungsdaten für 6 Monate speichern lassen. Das hieße, alle von allen Menschen in Deutschland aufgerufenen Webseiten, jede angerufene Telefonnummer und der Standort eines Handys während jedes Telefonats sollten ohne Verdacht pauschal gespeichert werden. Das war auf harsche Kritik bei Datenschützern und wegen der immensen Kosten auch in der Wirtschaft gestoßen. Vom Tisch ist die sogenannte Vorratsspeicherung damit aber nicht. Sowohl der Bundesrat als auch der Europäische Rat debattieren derzeit erneut darüber. Datenschützer von Bund und Ländern sind mit dem Gesetz nicht zufrieden. Helmut Bäumler, Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein:
Die Datenschutzbeauftragten wollten eigentlich, dass ein ausdrückliches Grundrecht auf Telekommunikationsfreiheit bekräftigt wird. Das ist nicht geschehen, sondern die Vorschriften zur Überwachung wurden nochmal verfeinert, aber sie wurden nicht wirklich eingeschränkt. Motiv für den Beschluss der Datenschutzbeauftragten vom letzten Jahr war, dass die Zahl der Abwehrfälle in Deutschland seit Jahren kontinuierlich und zwar sehr stark ansteigt. Und diesem Trend ist bislang nicht Einhalt geboten.
Denn Deutschland hat heute schon eine der höchsten Quoten bei der Telekommunikationsüberwachung. Letztes Jahr wurden 24.441 Telefonanschlüsse belauscht, ca. 4-mal so viel wie noch 1995. Nach einer Studie des Max-Planck-Instituts sind die Maßnahmen dabei in den allermeisten Fällen auch noch schlecht begründet und tragen nur selten dazu bei, Verbrechen aufzuklären.
Dann wäre es doch jetzt mal notwendig, wir würden diese Befugnisse, die dort immer eingeführt worden sind, mal evaluieren, also mal auf den Prüfstand stellen, mal gucken, was hat es denn gebracht. Diese nüchterne Analyse fehlt uns. Stattdessen häufen, wenn ich mal das Bild gebrauchen darf, die Sicherheitspolitiker wie die Eichhörnchen, eine Befugnis nach der anderen, müssen einfach mal ausmisten.
Schlechte Zeiten also für die Informationsfreiheit in Deutschland?
Es ist schon so, dass die Polizeigesetze und die Strafverfolgungsgesetze gespickt sind mit Vorschriften, die sehr, sehr weit, manchmal sehr schwammig gefasst sind und die den Sicherheitsbehörden ganz umfassende Eingriffsbefugnisse ermöglichen. Das, meine ich, ist kein guter Zustand und parallel haben wir leider es nicht erlebt, dass etwa im gleichen Maße der Datenschutz verbessert worden wäre. Wir brauchen effizientere Methoden, wir brauchen mehr Mittel für den Datenschutz. Also ich plädiere nicht dafür, dass nicht den Sicherheitsbehörden die Befugnisse gegeben werden, die sie brauchen. Ich plädiere aber für ein Gleichmaß der demokratischen Sicherungen. Dieses Gleichmaß haben wir nicht in Deutschland.
Die Lage scheint also momentan recht trostlos. Telefonate werden massenweise abgehört. Wer wen anruft und wo man sich dabei mit dem Handy gerade befindet, dürfen die Behörden auch jederzeit wissen. Ein Telefon bekommt man sowieso nur, wenn man sich dabei registrieren lässt. Jeder Staatsschutzbeamte der Polizei darf sich von E-Mail-Konten oder Handys, die ihn dienstlich interessieren, die Passwörter schicken lassen. Und zu allem Überfluss müssen die Nutzerinnen und Nutzer von Handys und Internet ihre eigene Überwachung auch noch selber bezahlen. Denn die Provider legen die ihnen aufgebürdeten Kosten natürlich auf ihre Kundinnen und Kunden um. Und während die Behörden nach jedem neuen Gesetzesbeschluss fleißig weitere Überwachungsbefugnisse fordern, zucken immer mehr Menschen mit den Schultern. Ich hab doch nichts zu verbergen. Den anderen bleibt bis zu besseren Zeiten zumindest der Ausweg, erst einmal keine deutschen E-Mail-Anbieter mehr zu benutzen.
Das waren Hot Cross mit A Tale for the Ages. Hier ist Radio Island und ihr hört gleich kurze Vorstellungen Leipziger Projekte und Gruppen. Los geht's mit dem Website beatpunk.org.
Beatpunk ist die neue, tighte, Diskurs-Tankstelle, wo ihr erfahren könnt, welche Produkte eure Attraktivität beim bevorzugten Geschlecht erhöhen, wer gerade das revolutionäre Subjekt ist und wie man mit dem Licht des Ayurveda-Kristalls Krebs heilt. Seit ich regelmäßig Beatpunk.org nehme, muss ich nachts nicht mehr so oft raus.
Das war The Plot to Blow Up the Eiffel Tower mit ihrem Stück For Marcus und ihr hört Radio Island. Gleich werden die Ladies von Musikprojekt Propellers etwas über sich erzählen. Danach geht's weiter mit Musik und zwar Popmusik als Waffe von Herr Neumann.
Hallo, neben mir sitzt jetzt die Arne von den Propellers aus Leipzig. Arne, die Propellers werden bei der nächsten Radioshow die Musikredaktion übernehmen. Erzähl doch bitte mal in ein paar kurzen Worten, wer seid ihr, worum dreht es sich bei den Propellers und warum ist euer Ziel eigentlich die Selbstauflösung?
Propellers gibt es inzwischen seit fast 2 Jahren. Wir sind ein loses Netzwerk von Frauen aus Leipzig vor allen Dingen. Frauen, die auflegen, Musik machen, Journalistinnen, Radiomacherinnen, Künstlerinnen. Und das Ziel von Propellers ist eigentlich, die Selbstauflösung, aber zuerst mal müssen wir noch ein paar andere Sachen auf die Reihe kriegen. Und zwar sind wir dafür, Female Files of Music ans Licht zu bringen, also Frauen in der Musik zu stärken und zu unterstützen, einfach rauszutreiben an die Mischpulte und an die Plattenteller in den Clubs und einfach ihnen Mut zu machen, ja, öffentlich zu tun, was sie sowieso schon zu Hause machen. Wir machen seit 2 Jahren Veranstaltungen. Zum Beispiel in der Ilse gab es die Dreht euch-Reihe. Dann gab es jetzt den Direktantrieb. Wir haben Bands und DJs, DJs, da sind die Begrifflichkeiten nicht ganz eindeutig geklärt. Also Frauen, die auflegen, gebucht und versucht auch Kontakte herzustellen zu anderen Städten. Mit dem Ladyfest haben wir kooperiert, mit Homo Electric haben wir kooperiert. Es gibt jetzt die Kick-It-Reihe in der Distillery und viele verschiedene Veranstaltungen, die nicht nur musikalisch sind, wie zum Beispiel die große Veranstaltung Bodybuilder jetzt im Mai, wo sehr viel auch Lesung, Film und so weiter stattgefunden hat.
Hier ist Radio Island und unsere Vorstellungsrunde schließt jetzt das Leipziger Zeitschriftenprojekt Incipito ab.
Ja, hallo Arne und Thorsten vom Incipito. Was für ein Projekt verbirgt sich in dem Namen und wie spricht man ihn eigentlich richtig aus?
Ja, hallo. Wie man den Namen ausspricht, ist uns eigentlich völlig egal, weil wir undogmatische Linke sind. Wir kennen Leute, die Incipito sagen, wir selber sagen Incipito oder auch Incipito. Egal. Also wir sind ein linksradikales Leipziger Magazin, was sozusagen sich ein bisschen in der linksradikalen Szene in Leipzig bewegt und dort Diskussionen aufnimmt, weiterträgt, fortführt, aber eben auch bestimmte Diskussionen anregt. Im aktuellen Heft diskutieren wir zum Beispiel die Frage, wie sinnvoll Antifaschismus nach der Antifa ist. Und ein Beispiel für das letzte Heft ist, dass wir die Kampagne Age Dealer verpisst euch aufgenommen haben und dann eine kritische Position dazu formuliert haben.
Radio Coney Island. Radio Island, ein Gemeinschaftsprojekt vom Coney Island und der Public Information Plattform. Gibt's monatlich im Internet unter www.radio.conny-island.de.
Radio Coney Island. Pop und Politik gibt's monatlich im Internet unter www.radio.conny-island.de. Monatlich im Internet unter www.radio.conny-island.de. Radio Island.
Außer der Radioshow gibt es auf unserer Webseite www.public-ip.org auch schon die ersten Recordings zum Anhören und Downloaden. So einen kompletten Mitschnitt des Vortrages von Roger Behrens aus dem Schwerpunkt, die Aufzeichnung der BGR-Veranstaltung Neue Heimat Europa verraten und ein Referat der Macher der Fernsehausstellung. Außerdem könnt ihr euch einzelne Interviews aus der Radioshow auf radio.conny-island.de in voller Länge anhören. SOF, TPY, RAM, IDS, EVA, POR, ATE, at daylight.
can we ask for a blanket and a habitat? How can we ask for the best? We can't imagine that. The softest blackout is soft and black outside and in. Gloomy.
Das waren Q and Not You mit ihrem Song Soft Pyramids. Und das war's auch schon mit der ersten Sendung von Radio Island. Aber Anfang September gibt's die nächste Radioshow. Das Schwerpunktthema wird dann Europa sein. Wir fragen uns, ob Europa zur neuen Nation wird und stellen euch Positionen verschiedener Leipziger Gruppen dazu vor. Radio Island findet ihr im Web unter radio.conne-island.de. Und ab September 2004 auf Radio Blau in Leipzig. Die Public Information Plattform mit allen Projekten und Mitschnitten residiert unter der Adresse www.public-ip.org. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal von der Isla Bonita.
surely.